Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Ich bin stolz. Ich bin stolz auf uns als Gemeinde, und zwar, weil wir eine Idee davon haben, wie wichtig Gebet ist, und weil wir dieser Idee Gebet auf ganz unterschiedliche Weise Raum geben. Zum einen hier im Gottesdienst, dadurch, dass wir eine offene Gebetszeit haben. Das finde ich total wichtig. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das, wenn ich woanders bin, regelmäßig vermisse. Aber dann auch, weil wir diverse Gebetsgruppen haben. Da gibt es am Montagabend eine Gebetsgruppe und am Mittwochmorgen beide über Telefon. Dann gibt es über Zoom alle 2 Wochen unser Männergebet. Ja, Donnerstagabend, für alle, die dies noch nicht wussten. Ja, alle 2 Wochen treffen sich die Männer zum Gebet. Und ich finde das einfach klasse. Warum finde ich das mit dem Gebet so wichtig? Ganz einfach. Man sieht am Gebet eines Christen, wie ernst er das mit der Beziehung zu seinem Gott meint. Gebet ist die einzige geistliche Übung, die der Herr Jesus seinen Jüngern beigebracht hat. Und Gebet ist genau das, was auch ihn auszeichnet, mehr als alles andere. Bevor er die Apostel einsetzt, was macht er? Er betet. Dann nimmt seine Popularität zu, was macht er? Er zieht sich zurück zum Gebet. Bevor Petrus ihn verleugnet, da hat Jesus bereits für ihn gebetet. Im Garten Gethsemane, was tut er? Er betet. Und am Kreuz, was tut er da? Er betet wieder. Das heißt, der Herr Jesus ist mehr als alles andere ein Beter. Und wenn wir eine Sache von ihm lernen sollten, dann sollten wir lernen, wie wichtig es ist zu beten. Jesus war und ist ein Beter. Heute noch im Himmel betet er für uns. Und deswegen, wenn du sagst, ich möchte beten lernen, schnapp dir das Vaterunser. Das ist, wenn man will, das Modellgebet, das sind die Überschriften: Anbetung, Fürbitte, Bitte, Sündenbekenntnis und die Bitte um Weisheit. Das sind die Themen, die in unser tägliches Gebet hineingehören. Hineingehören, weil Jesus, als die Jünger ihn fragen, wie sollen wir beten, sagt, mach es so. Und weil wir die sind, die das tun, was Jesus sagt, deshalb beten wir so. Jesus war Beter, und beim Gebet ist eine Sache wichtig, nämlich die, wir sollen jeden Tag beten, genug beten, weil durch das Gebet unsere Seele satt wird. Also es ist wichtig, dass wir das verstehen. Es geht beim Beten nicht darum, Gott zu imponieren, was für tolle Worte du in den Mund nehmen kannst. Es geht auch nicht darum, Gott zu informieren. Es geht beim Beten auch nicht darum, dass wir unser Soll leisten. Es geht darum, satt zu werden. Gebet ist das Vorrecht von geistlichen Menschen, das Vorrecht, was wir haben, weil Gott uns jeden Tag beschenken will. Er möchte uns beschenken mit Fokus, er möchte uns beschenken mit seinem Trost, mit seiner Vergebung, seiner Hilfe, seiner Weisheit. Und wie bekommen wir das? Wir bekommen das durch Gebet. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Gebet ist für mich. Wenn du irgendwo denkst, was könnte ich tun, damit mein geistliches Leben vorankommt, denke an Gebet. Und dann denke an Gebet und dann denke nochmal an Gebet. Und dann kannst du dir was anderes einfallen lassen. Das ist wirklich das A und O. Aber darum geht es heute nicht. Das wisst ihr alles schon, weil das habe ich schon mal gepredigt. Heute geht es mir um ein Thema, über das ich nur ganz selten in dieser Deutlichkeit mal was gesagt habe und ich glaube, noch nie eine ganze Predigt gemacht habe. Es geht um das Thema, wenn Gemeinde betet, oder Kraft durch Einheit im Gebet. Das eine ist das Persönliche, aber es gibt in der Bibel auch dieses Element, dass Gemeinde zusammenbetet. Und bevor ich uns 3 Beispiele präsentiere, an denen das sonnenklar wird und wo eigentlich jeder am Ende sagen müsste, Jaka, ich bin beim nächsten Mal am Montag dabei. Bevor das passiert, eine Vorbemerkung. Wir sind als Christen zur Gemeinschaft berufen. Das heißt, wir sollen da weitermachen, wo Jesus aufgehört hat. Es gibt eine Stelle in der Bibel, da sagt der Herr Jesus, wie der Vater mich berufen hat, berufe ich euch. Das heißt, der Herr Jesus hatte einen Job und wir machen da weiter. Wir machen als Gemeinde da weiter und wir machen da weiter immer, das ist wichtig, dass ihr das versteht, wir machen da weiter immer als Team. Also Gott beruft nicht dich. Du alleine bist nicht berufen zu diesem Job, dieser Welt, das Evangelium zu bringen. Wir sind als Gemeinde berufen. Und du darfst dich in dieser Aufgabe mit deinen Gaben einbringen. Das heißt, du musst nicht alles können. Du hast vielleicht sogar Angst, rauszugehen. Das war schon bei Jesus so. Der hat auch seine Jünger zu zweit losgeschickt. Ja, warum denn? Naja, weil, und das kann jeder mal ausprobieren, geh mal alleine Zettel verteilen oder zu zweit. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Stell dich alleine an den Büchertisch und predige das Evangelium oder hab da noch jemanden, der mit dabei ist. Himmelweiter Unterschied. Und deshalb, wir sind dazu berufen, nicht nur das persönliche Gebet, sondern auch das Gebet als Gemeinschaft zu praktizieren. Drei Beispiele dazu. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Gemeinsam warten, im Gebet bereit für Gottes Handeln. Und wir lesen dazu Apostelgeschichte 1 ab Vers 4. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten. Die Verheißung des Vaters ist eine etwas kryptische Umschreibung für den Heiligen Geist. Sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Dann wird die Himmelfahrt erzählt, Jesus ist jetzt weg. Und dann heißt es, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineingekommen waren, stiegen sie hinauf in den Obersaal, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Sowohl Petrus als Johannes und Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus und Simon der Eiferer und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu und mit seinen Brüdern. Die Jünger bekommen von Jesus den Auftrag, in Jerusalem zu warten. Und wir sehen hier, wie sie warten. Nämlich nicht passiv, sondern aktiv. Die Gemeinde, auch wenn es sie hier formal noch gar nicht gibt, das ist das, was so langsam an Gemeinde sichtbar wird. Die Gemeinde versammelt sich von Anfang an einmütig im Gebet. Und was wir hier sehen, ist Folgendes. Die Jünger warten auf Gott, sie warten auf das Eingreifen Gottes, aber der Nährboden, auf dem Gott handelt, dieser Nährboden ist das Gebet der Jünger. Und wir können davon lernen, dass geistliche Durchbrüche, und das gilt für dein persönliches Leben, genauso wie fürs gemeindliche Leben, dass geistliche Durchbrüche eigentlich immer hinter verschlossenen Türen in Gebetsräumen ihren Anfang nehmen. Einfach weil Gott ein Gott ist, der gebeten werden will. Und vielleicht kann man auch sagen, wer nicht gemeinsam betet mit den anderen, der ist eigentlich auch nicht dazu bereit, mit den anderen in die Welt gesandt zu werden. Wir müssen das, was wir hier lesen, uns wirklich gut merken. In Zeiten der Ungewissheit, die wissen ja nicht, wann es soweit sein wird, in Zeiten der Ungewissheit dürfen wir uns nicht zerstreuen, sondern wir müssen uns sammeln, und zwar zum Gebet. Warum ist das wichtig? Weil Einheit im Gebet uns miteinander dazu bringt, auf Gott zu vertrauen. Es ist ja nicht so, dass wir immer alle gleichgläubig sind, okay? Aber wenn wir zusammen sind, dann ist der, der gerade mal vielleicht ein bisschen einen Durchhänger hat, der wird aufgefangen von den anderen. Und dann erleben wir, dass wir gemeinschaftlich Gott vertrauen. Und das ist wichtig, wir vertrauen Gott durch Gebet und nicht den Methoden. Ich will das nochmal sagen, eine wartende Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Und die Gemeinde hier in Jerusalem, dieses Grüppchen darf uns als Vorbild dienen. Einfach deshalb, die warteten auf den Heiligen Geist, aber auch wir sind wartende Gemeinde. Wir warten nicht auf den Heiligen Geist, der ist schon da, aber wir warten darauf, dass der Herr Jesus wiederkommt. Halten wir Punkt 1 fest. Gemeinsam warten, im Gebet bereit für Gottes Handeln. Das ist, was neutestamentliche Gemeinde ausmacht. Das war Punkt 1. Kommen wir zu Punkt 2. Eine Gebetsgemeinschaft ist nicht nur etwas für eine Wartezeit, bevor Gott wirkt, sondern gemeinschaftliches Gebet ist die Kraftquelle, aus der wir als Gemeinschaft schöpfen, wenn Zeiten der Verfolgung oder der Anfechtung geschehen. Wieder der gleiche Punkt, wenn der Druck von außen zunimmt, dann bitte nicht sich zurückziehen, sondern genau das Gegenteil. Wenn der Druck von außen zunimmt, gemeinsames Rufen zu Gott. Also Punkt 2, gemeinsam kämpfen. Im Gebet mutig gegen den Zeitgeist. Und wir springen mal hinein, erste Verfolgung der Gemeinde, die ist gerade wenige Tage alt. Und schon werden ihre Anführer, Petrus und Johannes, vor den Hohen Rat zitiert. Das ist genau das Gremium, was knapp 2 Monate vorher den Herrn Jesus hatte umbringen lassen. Also das ist eine Situation, wo du wahrscheinlich mit so einem bangen Gefühl reingehst und denkst, na, kommen wir hier wieder lebendig raus. Und es geht dann halbwegs gut aus. Sie bekommen nur ein Lehr- und Predigtverbot. Frage, wie reagiert die Gemeinde? Wir schauen uns das an, Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Und da heißt es, als sie aber entlassen waren, also sie sind wieder raus aus dem Hohen Rat, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die Hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. So, was machen die jetzt? Was ist das Erste, was ich mache, wenn ich merke, der Druck nimmt zu? Übrigens, ich hätte auch sagen können, was ist das Einzige, was ich mache? Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Und jetzt kommt eines der großartigsten Gebete in der Bibel. Hier wird Gott erstmal gefeiert. Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes, und jetzt könnte man sagen, vor 1000 Jahren gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen Eitles die Völker? Zitat aus Psalm 2. Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Zitat Ende. Und jetzt übertragen sie dieses prophetische Wort aus Psalm 2 und sagen, das hat sich gerade erfüllt. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung, dass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Fassen wir kurz zusammen. Johannes und Petrus, die Apostel, werden bedroht. Wehe, ihr predigt weiter. Was tut die Gemeinde? Naja, die fängt einfach erstmal an, miteinander zu beten. Und das, was sie da beten, ist so drollig. Ist euch das aufgefallen? Ja? Ihnen wird verboten, im Namen Jesu zu predigen, und die Gemeinde betet wofür? Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Also es wird ihnen verboten zu predigen und sie beten dafür, dass Gott ihnen Mut und Kühnheit schenkt zum Predigen, Zeichen und Wunder, damit da so richtig was vorangeht. So, was heißt das für uns? Das heißt, der Mut, den wir brauchen zum evangelistischen Zeugnis in unserer Umgebung, der Mut vor allem dann in Zeiten äußeren Drucks und von Verfolgung, Der Mut kommt dadurch, dass wir gemeinschaftlich mit Gott beten. Das fand ich total spannend. Man könnte auch allgemeiner formulieren, Evangelisation braucht gemeinschaftliches Gebet. Und ich finde das total spannend, weil heute scheint es mir mehr um Events zu gehen und um Strategien zu gehen. Und biblisch scheint das nicht, also mir scheint das nicht biblisch zu sein. Und es funktioniert auch nicht. Das muss man ganz nüchtern sagen. Ja, wir machen große Events, aber am Ende, wenn man sich wirklich die Zahlen anschaut, wer kommt da zum Glauben? Wer taucht wirklich bekehrt nach einem Jahr als Jünger in Gemeinde auf? Das ist erschreckend wenig. Da kommt fast niemand zum Glauben. Und die Frage, die ich stellen möchte, ist, könnte das sein, dass wir einfach viel zu wenig beten? Die Gemeinde hier sieht sich als Teil einer großen Geschichte, nämlich als Teil der Heilsgeschichte Gottes. Und sie als Gemeinde mittendrin, wir können uns genauso sehen. Und die haben verstanden, wenn der Druck zunimmt, und ganz ehrlich, der Druck auf uns als Gemeinde ist nicht gering. Der Teufel gewinnt im Moment in Berlin, wenn es darum geht, Seelen aus der Gemeinde kaputt zu machen. Aber wenn der Druck zunimmt, dann schließen sich hier die Geschwister zusammen. Der Teufel möchte, dass wir uns ängstigen. Der Teufel möchte, dass wir die Gemeinschaft meiden, dass wir weniger beten, dass wir zu Einzelkämpfern werden. Und die hier machen das genaue Gegenteil. Geistliche Kämpfer, geistliche Krieger tun sich zusammen und beten. Beten, bis wirklich ihr Gebet die Welt zum Beben bringt. Stellt euch das mal vor, wenn wir erstens unseren Auftrag ernst nehmen würden, dieses geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Stellt euch vor, wir würden das ernst nehmen. Wir würden begreifen, okay, es gibt einen Job für dich in diesem Leben. Es gibt genau einen Job. Führe das Reich Gottes einen Schritt weiter mit deiner Begabung da, wo du stehst. Und das machst du einfach. Und dann, zweitens, stellt euch vor, wir würden glauben können, dass wir die Welt, dass die größte Stärke, die wir haben, dass die größte Stärke darin besteht, miteinander zu beten. Was würde sich da ändern? Ich meine, wir sehen ja, was die tun. Die beten. Und da kommen x Leute jedes Mal zum Glauben. Da geht richtig was voran. Und ich könnte euch jetzt zeigen, dass das statistisch auch darüber hinaus gilt. Erweckung ist immer ein Produkt von Gebet. Das kann ich euch durch die ganze Kirchengeschichte hindurch zeigen. Und stellt euch vor, was würde sich ändern, wenn wir einfach viel mehr beten würden? Also für Evangelisation, das fände ich so spannend. Kleiner Teaser. Ich bin Teil eines kleinen Vereins, der heißt BibleBots e.V. Und wir werden ab 1. Juli den Christian, den ihr kennt, Christian Strobel, als Minijobber anstellen. So, wozu? Ganz einfach. Wir stellen ihn als Missionar für Spandau an. Sein Job ist relativ einfach. Er soll einmal in der Woche einen evangelistischen Einsatz planen. Wo? In Spandau. Und wisst ihr, was noch sein Job ist? Er muss einmal pro Woche einen evangelistischen Gebetskreis abhalten. Warum? Weil es überhaupt keinen Sinn macht, sich auf die Straße zu stellen, wenn im Hintergrund nicht Leute beten. Also dafür würde ich keinen Cent ausgeben, ganz ehrlich. Da würde ich mich nicht investieren, das ist einfach Unsinn. Und deswegen machen wir das anders. Das heißt, mal schauen, was passiert, wenn wir ab August jede Woche mindestens eine Stunde anbieten, für Evangelisation in Spandau zu beten. Ich bin gespannt, ob ihr dabei seid. Ich werde daran sehen, ob ihr glaubt, dass noch Menschen sich bekehren. Es ist relativ einfach. Wir können ja nur ein Angebot machen. Du kannst auch nur eine Viertelstunde dazukommen. Trau dich. Kommen wir zum dritten Punkt. Es ist ja nicht so, dass wir immer als ganze Gemeinde unter Feuer stehen. Manchmal ist es ein Bruder oder eine Schwester, die leidet. Und es ist wichtig, dass wir gut verstehen, dass auch da, wo wir scheinbar nichts tun können, dass wir an dieser Stelle durch Gebet immer noch in der Lage sind, Türen zu öffnen. Dritter Punkt, gemeinsam tragen, im Gebet füreinander einstehen. So, jetzt hatten wir den ersten Punkt, wir warten. Der zweite Punkt, wir sind unter Druck, wir kämpfen. Der dritte Punkt, wir tragen einander. Apostelgeschichte 12, ab Vers 1. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Jetzt nimmt der Druck zu, und zwar sehr persönlich. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote, also kurz nach Passa, und da wollte man jetzt niemanden umbringen. Den setzte er auch, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung. Wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt, aber von der Gemeinde geschah ein anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Merkt ihr, was passiert? Einer kriegt ziemlich Stress. Was macht die Gemeinde? Juhu, wir beten. Cool, oder? Anhaltendes Gebet. Und diesmal für Petrus zu Gott. Also die Gemeinde betet nicht für sich. Herr, schenk uns Mut, Freimut, ein paar Zeichen und Wunder wären auch cool. Nee, jetzt geht's für den Petrus. Mich fasziniert das, wie diese ersten Christen einfach dem Herrn Jesus ähneln. Der Herr Jesus ist ein Beter, sie beten. Der Herr Jesus geht mit jedem Problem und jeder Herausforderung zu Gott und sie tun einfach dasselbe. Also, was würde sich in deinem Leben ändern, wenn du dir das wie so einen Reflex angewöhnen würdest? Hast du ein Problem, gehst du ins Gebet. Hast du ein etwas größeres Problem, gehst du zum Gebetskreis. Stell dir das vor, was da wäre. Was würde sich in deinem Leben öffnen? Wisst ihr, was wir mehr brauchen als alles andere, mehr brauchen als eine kluge Planung, mehr brauchen als Geld, Vitamin B und was du dir sonst vorstellen kannst. Was wir mehr brauchen, ist der Segen Gottes, ist seine Weisheit. Wodurch kriegen wir die? Durch Gebet. Wir lesen mal weiter, weil die Geschichte geht ja lustig weiter. Apostelgeschichte 12, ab Vers 6. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen 2 Soldaten, gebunden mit 2 Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus, das finde ich immer wieder lustig, der Typ schläft so fest am Tag vor seiner Hinrichtung, dass der Engel, der da kommt, erstmal so in die Seite kicken muss und dann mal jetzt wach endlich auf. Und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war. Also Petrus denkt, er träumt. Logisch, hätte ich auch. Dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang, und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wirklichkeit oder in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartung des Volkes der Juden. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus. Achtung, wo viele versammelt waren und beteten. Die Geschichte geht ganz lustig weiter, weil er klopft und dann macht man ihm erstmal nicht aus und lässt ihn draußen stehen. Wir hören an der Stelle auf. Er kommt zu dem Haus der Maria, trifft auf die Gemeinde und was tut die Gemeinde? Sie betet. Also die Gemeinde betet, und Gott tut ein Wunder. Ja, das hat er bei dem Apostel Jakobus nicht getan. Das haben wir ja gelesen. Der ist umgebracht worden. Das heißt, nur weil ich bete, heißt das nicht, dass Gott handeln muss. Gott bleibt Gott. Lassen wir die Sachen bitte bei Gott, die er sich vornimmt, genau so zu machen, wie er das will. Und trotzdem ist eines klar, dadurch, dass ich bete, schaffe ich Raum für Erhörung. Und hier geht es um etwas, was an anderer Stelle sich so anhört, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 26. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Hier wird die Gemeinde als ein Körper gesehen mit unterschiedlichen Gliedern, mit unterschiedlichen Körperteilen. Und das ist völlig klar. Ja? Wenn meine Füße mir nicht wehtun, freut sich meine Nase mit. Ist doch logisch. Ja? Und wenn meine Füße wehtun, denkt die Nase, armer Fuß. Ja? Ist doch logisch. Weil die Nase weiß, ich hänge irgendwie an dem Fuß dran. Und so hängen wir als Gemeinde zusammen. Die Frage ist nur, möchtest du das? Oder anders ausgedrückt, was müsste sich in deinem Leben eigentlich grundsätzlich ändern oder in deiner Einstellung zu den Geschwistern, damit du das leben kannst? Möchtest du das überhaupt? Willst du überhaupt dich mitfreuen und mitleiden? Ich meine, möchtest du in einer Gemeinde, wo es so viel schwierige und schwache Typen wie bei uns gibt, dich überhaupt darauf einlassen, als jemand, dem es vielleicht ein Stück besser geht, die Schwachheiten der Schwachen mitzutragen? Oder sagst du dir, lasst mich bloß in Ruhe, ich komme am Sonntag hierher und mehr als ein Stück Kuchen will ich definitiv nicht? Das ist eine wichtige Frage, weil wir sind als Gemeinschaft dazu berufen, mitzuleiden und uns mitzufreuen. Wir sind dazu berufen, wenn einer Not hat, so ein Haus der Maria zu schaffen, wo man geschwisterliche Solidarität dadurch zum Ausdruck bringt, dass man füreinander betet. Das ist nicht einfach so nice to have. Das ist im Zentrum von Gemeinde. Hier gibt es ein Haus der Maria. Und da geht Petrus hin. Und da sind die Geschwister, die für ihn beten. Und natürlich weiß ich, dass die Hoffnung der Geschwister, wenn die da beten, eher gering ist. Hat ja bei Jakobus auch nicht funktioniert. Kann schon mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt, na, macht das überhaupt noch Sinn? Warum beten die denn trotzdem? Ganz einfach, weil unser Gebetsleben, wie sonst nichts in unserem Leben, unser Gebetsleben offenbart meinen Glauben. Ich kann dir das immer wieder nur so sagen. Wie und ob ich bete, zeigt, wie es um meinen Glauben bestellt ist. Der Herr Jesus erzählt mal ein Gleichnis in Lukas Kapitel 18 von einem ungerechten Richter und von einer Witwe, die ihn nervt. Und dieses Gleichnis erzählt er als eine Beispielgeschichte dafür, wie wichtig es ist, anhaltend und alle Zeit zu beten, dass wir nicht ermatten sollen im Gebet. Und dann ist dieses Gleichnis vorbei. Und dann kommt der letzte Satz dieses Gleichnisses. Wie gesagt, ein Gleichnis über anhaltendes Gebet. Und der letzte Vers, Lukas 18, Vers 8, da stellt der Herr Jesus dann eine Frage. Nochmal, am Ende eines Gleichnisses zum Thema Gebet. Und die Frage lautet, doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, und jetzt wird es spannend, den Glauben finden auf der Erde. Ist das spannend? Also ein Gebet ist das Thema von dem Gleichnis, aber das, was Gott sucht, ist eigentlich Glaube. Das heißt, ich bete und die Frage ist, warum betest du denn? Na ganz einfach, weil dein Gebet zeigt, ob du gläubig bist. Dein Gebet zeigt, wem du glaubst, wem du wirklich vertraust. Und deswegen, je mehr du betest, je mehr du sagst, nicht ich, aber Gott, nicht meine Kraft, aber Gott, nicht meine Ideen, aber Gott, je mehr du das tust, desto mehr vertraust du Gott. Das, was du wirklich von Gott erwartest, also jetzt nicht das, was du dich selbst betrügerisch einredest, das kann jeder von euch tun. Jetzt mal ganz down to earth, das, was du wirklich vor Gott bist, das kann man sehen an deinem Gebetsleben. Wenn da nichts ist, dann ist da nichts. Punkt. Dann ist da kein Vertrauen. Und deswegen, wenn da Glauben ist, dann wird sich das zeigen in der Menge und in der Art deines Gebetslebens. Nicht falsch verstehen, Gebet ist nicht Ersatz fürs Tun. Es ist einfach nur das Erste und das Wichtigste, was wir tun, bevor wir dann loslegen. Die Frage ist, wo sind unsere Häuser der Maria? Kann ich dir sagen, Montagabend, 20 Uhr, am Telefon, da ist dein Haus der Maria. Du hast ein Problem, du möchtest dich mit reinklinken ins Leben von Leuten, geh dahin. Die schaffen das auch, noch eine Telefonnummer einzurichten, wenn es zu viele werden. Montagabend kannst du gerade nicht, willst du Sport machen, kein Problem. Mittwoch früh, 6 Uhr. Ganz genau, ja. Also, das sind unsere Häuser der Maria. Ist da noch Luft nach oben? Ja, definitiv. Aber wisst ihr was? Ich freue mich drüber, dass es schon so viel gibt. Das ist der Clou. Ich freue mich darüber. Kommen wir zum Schluss. Was lernen wir von den ersten Christen? Und was lernen wir von den ersten Christen über authentisches Christsein? Ob wir auf Gott warten, gemeinsam kämpfen oder einander tragen. Das gemeinsame anhaltende Gebet ist der rote Faden, der bei den ersten Christen einfach mal alles zusammenhält. Gebet beweist Abhängigkeit von Gott. Gebet beweist Vertrauen in Gott. Und die Regel, und die ist so simpel, dass jeder sie mitnehmen kann, die Regel ist die: Wenn wir eins werden im Gebet vor Gott, dann bewegt sich was. Und zwar nicht durch unsere Konzepte, nicht durch Programme, nicht durch das Charisma unserer Anführer, nicht durch unsere Bildung, weil wir so viele Bücher gelesen haben, sondern einfach dadurch, weil wir eins werden im Gebet. Oder gehen wir noch einen Schritt weiter. Lass mich noch ein klein bisschen pointierter sagen. Gebetsgemeinschaften sind kein lästiges Zusatzprogramm. Gebetsgemeinschaften sind das Fundament, auf dem Gott eine Gemeinde baut. Du kannst die Apostelgeschichte lesen und das nochmal untersuchen, wenn du mir nicht glaubst. Apostelgeschichte 1, Einheit im Gebet, Pfingsten. Apostelgeschichte 4, Einheit im Gebet, Mut, Festigkeit. Apostelgeschichte 12, Einheit im Gebet, Befreiung. Es ist immer dasselbe Muster. Und deswegen lohnt es sich, am Anfang, am Ende ein paar Fragen zu stellen. Und nimm die mit in die Woche und sei bitte an der Stelle ehrlich. Bin ich vom Wert gemeinschaftlichen Gebets überzeugt? Und jetzt kannst du dich selber wirklich veralbern, indem du sagst ja und nichts machst. Woran sieht man das? Wenn du nicht mit anderen Leuten betest, dann bist du auch nicht überzeugt. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ich bin davon überzeugt, dass man grundsätzlich, was weiß ich, Vitamine essen sollte, aber ich mag all dieses Grünzeugs nicht. Das stimmt irgendwas nicht, versteht ihr? Was denke ich, dass diese Gemeinde am meisten braucht? Ein Gemeindeforum? Ehrlich? Also ich bin für das Gemeindeforum, aber ganz ehrlich, ich wüsste da noch was Besseres. Ich bin dafür, dass wir diskutieren, aber wenn wir die 3 Stunden zum Beten nehmen würden, bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht eine gute Alternative wäre. Und ich möchte euch nicht in die Suppe spucken. Bitte macht das. Ja, lasst uns davor noch 3 Stunden beten. Wäre es für mich dran, das ist eine Frage, wäre es für mich dran, einen Gebetskreis zu starten? Habe ich ein Thema auf dem Herzen, wo ich denke, da müsste sich die Gemeinde mal bewegen? Ja, und ständig stänke ich da irgendwie andere Leute an, weil da müsste sich die Gemeinde mal bewegen, statt dass ich mich bewege und einfach mal anfange, dafür zu beten. Wenn du ein Thema hast, was dir auf dem Herzen liegt, ja, dann starte einen Gebetskreis dafür. Das wäre ein Ding. Deswegen starte ich mit diesem Evangelisationskreis. Ich will, dass wir für Evangelisation beten. Ich will, dass Leute sich bekehren. Ich will, dass Spandauer zum Glauben kommen. Das will ich einfach. Ich will noch ein paar Dutzend sehen, versteht ihr? Wir haben eine Gemeinde gegründet, wir können noch eine gründen. Oder noch 2. Gibt es eine aktuelle Not, der wir durch einen Gebetskreis begegnen sollten? Wir haben mit diesen Pornografie- und Klickstopp-Geschichten angefangen. Das ist sowas. Ja, und wir merken, dass wir da immer weiter, es wird immer mehr ein Gebetskreis. Ich finde das auch gut. Müssen wir dranbleiben. Was hindert mich ganz konkret dran, mehr für Geschwister zu beten? Beantworte dir die Frage und kümmere dich drum. Sei doch nicht blöd. Häng dich da rein. Finde Anliegen. Was macht Gemeinde aus? Letzter Bibelvers, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und palim palim in den Gebeten. Also was macht Gemeinde, neutestamentliche Gemeinde aus? Das ist eine Gruppe von Menschen, die hat 4 Dinge, wo sie sagen, die sind cool. Erstens Theologie, zweitens Gemeinschaft, drittens Abendmahl und viertens Gebete. Spannend, oder? Das ist das, was Gemeinde ausmacht. So, bist du zufrieden mit deinem Leben? So wie es läuft? Bist du zufrieden mit der Menge an Menschen, denen du geistlich zum Segen wirst, die durch dich zum Glauben kommen? Bist du zufrieden? Bist du zufrieden damit, wie sich dieses Land, in dem wir uns gerade befinden, wie sich das entwickelt? Wie du dich selber geistlich entwickelst? Bist du mit dem letzten Jahr zufrieden? Sagst du, ja, das war ein großer Schritt voran, ja. Yeah. Oder sagst du dir, ganz ehrlich, werde ich jetzt nicht laut sagen, aber ja? Und wenn du so, wenn es da noch Sachen gibt, wo du denkst, ja, da rede ich oft mit anderen Leuten drüber. Weißt du, das ist ja so, dass wir gerne mit anderen Leuten drüber reden, über die Dinge, die uns belasten. Meine Frage, warum redest du nicht mit Gott drüber? Was hindert dich dran? Mein Tipp, wenn du was verändern möchtest in dieser Welt, hör auf, deine Zeit mit Dingen zu verplempern, die dich nicht weiterbringen, sondern fang an zu beten. Trau dich, mehr zu beten. Trau dich, intelligenter zu beten. Trau dich, radikaler zu beten. Trau dich, mit anderen zu beten. Und jetzt die gute Nachricht am Ende. Wenn du eine Gemeinde suchst, die dich darin unterstützt, wo du Vorbilder fürs Gebet findest, wo so eine heilige Unzufriedenheit da ist mit dem Status quo, dann bist du in dieser Gemeinde richtig. Und deswegen, weil wir hier richtig sind und weil ich stolz darauf bin, dass wir grundsätzlich die Sache verstanden haben, deswegen lasst uns mehr miteinander beten. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.